In der fünften und letzten Folge des Independence Play Podcasts geht es jetzt um publikumsfinanzierte Angebote, also Angebote, die sich ganz bewusst nur über HörerInnen, LeserInnen und ja das Publikum, wie der Name schon sagt, finanzieren und welchen Einfluss diese Angebote auf den Videospieljournalismus in Deutschland generell haben können. Ja, nachdem sich die letzten Folgen zwar entweder generell auf den Videospieljournalismus in Deutschland bezogen haben oder im Speziellen auf anzeigenfinanzierte Angebote, große Reichweitenmagazine, geht es jetzt um anderen Aspekt vom Videospieljournalismus, nämlich um sogenannte publikumsfinanzierte Angebote, die man am ehesten so beschreiben kann, dass das journalistische Angebote sind, die sich nur über das besagte Publikum finanzieren. Also Leute, die praktisch Beiträge bezahlen, im Abos oder einmalig, um die Angebote dieser Plattformen zu finanzieren. Und jetzt würde man sagen, natürlich, es gibt neben diesen großen anzeigenfinanzierten Formaten ganz, ganz viele Kanäle, auch auf YouTube, auf Social-Media-Plattformen, InfluencerInnen, die sich mit Videospielen beschäftigen. Ganz großes Thema, vor allem im englischsprachigen Raum, sind Videogame-Essays, also praktisch ja eine Form von Essay-Kolumnen über Videospiele, die jetzt auch in Deutschland größer werden. Es gibt aber zwischen diesen Angeboten und diesem klassischen publikumsfinanzierten Videospieljournalismus auch noch ein paar Unterschiede und natürlich auch zum anzeigenfinanzierten Journalismus. Das erste ist natürlich die Finanzierung. Im Gegensatz zu anzeigenfinanzierten Reichweitenangeboten finanzieren sich publikumsfinanzierte Portale nur über das Publikum. Bei Plattformen wie GameStar gibt es mittlerweile auch Abo-Modelle, also auch eine neue Säule der Finanzierung, die laut Reportangaben auch wächst. Aber es ist trotzdem noch mal was anderes als ein Angebot, das sich wirklich nur daraus speist und das sich auch deswegen auf die Fahne schreibt, komplett unabhängig von der Branche, der Videospielbranche zu sein. Ob das stimmt, auch das haben wir versucht in dem Report rauszufinden oder habe ich versucht in dem Report rauszufinden. Und hatte da auch mit mehreren Gründern von solchen Angeboten gesprochen. Namentlich waren das die Podcasts, vor allem Insert Moin, The Pod, dann der Blog Superlevel und die Website und aber auch Podcast OK Cool. Mit den Machern konnte ich sprechen, was die für ein Verständnis vom Videospieljournalismus haben, denn die haben zu großen Teilen, ich glaube eigentlich ausschließlich auch Erfahrungen in anderen Games-Redaktionen, haben dort auch gesehen, wie der Reichweitenjournalismus funktioniert und mehr oder weniger auch als eine Reaktion darauf diese Angebote geschaffen, die eben nicht mehr auf die Branche so stark auf dem Papier angewiesen sind. Genau, und die Angebote habe ich mir auch angeschaut und wie gesagt auch mit den Verantwortlichen gesprochen. Und die Ergebnisse waren da, wie gesagt, Finanzierung ist ein großer Unterschied, nur zwei der Befragten hatten kurz mal gesagt, dass es so Art Werbeangebote gab, aber das war nichts Längerfristiges. Also es bleibt dabei, die haben vor allem die Leute als Haupteinnahmequelle und nicht noch irgendwelche zusätzlichen Kooperationen. Der zweite Unterschied, der diese Angebote vor allem von InfluencerInnen oder anderen YouTube-Kanälen abhebt, sind, dass sich die Art der Berichterstattung natürlich unterscheidet und dass es einen journalistischen Anspruch gibt. Also das sind Videospieljournalisten oder Videospieljournalistinnen, die diese Angebote betreiben, die auch in ihren Leitlinien dieses Verständnis vertreten. Und das gibt es zum Beispiel bei InfluencerInnen in dem Sinn nicht. Auch die machen Kritiken durch Spiele, machen Let's Plays, aber das ist nicht dieser journalistische Anspruch und auch diese Professionalität, die man dort an den Tag legt, sondern ja, das muss man auch gar nicht. Ich meine, man ist ein Influencer oder eine Influencerin, aber kein Journalist oder Journalistin. Von daher gibt es da auch nochmal einen Anspruch im Sinne der Selbstbeschreibung. Und was es natürlich auch gibt, das hatte ich eben angedeutet, ist die Art der Berichterstattung. Die unterscheidet sich auch vom anzeigenfinanzierten Journalismus. Das zeigt sich auch in den Stichproben. Es gibt weniger aktuelle News, es gibt weniger Tests und es gibt tatsächlich, was es gibt auch Pressereisen, aber weit weniger. Und auch bei der Kennzeichnung findet man im Schnitt bei den publikumsfinanzierten Angeboten, also im Sinne von Transparenz, viel mehr Verweise auf bestimmte Angebote, von wem man die erhalten hat. Manche schreiben sich auch extra auf die Fahne, dass man komplett alle Linien zur Branche gekappt hat, Spiele selber kauft, Pressereisen nicht annimmt oder wenn, selbst bezahlen würde. Und bei der Transparenz gibt es zwar da auch ab und zu Dinge, wo jetzt nicht genau klar wird, ob man auf Einladung wohin gefahren ist bei manchen Angeboten, aber das spielt da eine geringere Rolle, es ist nicht unwichtig, aber eine geringere Rolle, weil diese Pressereisen einen wesentlich kleineren Aspekt vom Angebot einnehmen, als zum Beispiel bei großen anzeigenfinanzierten Magazinen. Deswegen, auch was sich in den Interviews rausstellt, das muss man auch sagen, die Themen unterscheiden sich, auch die Selbstreflexion ist eine andere. Wenn über Videospieljournalismus gesprochen wird, passiert das zwar nicht ausschließlich auf diesen Plattformen, aber es ist schon auffällig, dass sich vor allem diese publikumsfinanzierten Angebote auch mit dem Videospieljournalismus stärker auseinandersetzen als jetzt anzeigenfinanzierte Magazine, wo doch immer noch mehr diese Produktzentriertheit im Fokus steht. Ist deswegen alles, was auf den Plattformen erscheint investigativer Journalismus, mit Sicherheit nicht, das wird auch im Report erwähnt, dass da auch viel Retro-Themen dabei sind, die jetzt keinen klassischen Nachrichtenwert haben und die nicht darauf abzielen, irgendwelche gesellschaftlichen Missstände aufzulösen. Auch daraus speisen sich solche Angebote. Aber von der Grundausrichtung, das war auch so das Fazit aus dem Report, ist es schon so, dass die Angebote weniger Linien haben, die zur Branche führen, als zum Beispiel anzeigenfinanzierte, die aufgrund des Tagesgeschäfts darauf angewiesen sind. Ist deswegen das Alternativangebot des publikumsfinanzierten Journalismus der bessere Journalismus? Das ist eine Frage, die man auch für sich selbst beantworten muss. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass er den nicht ersetzen kann, den großen Zeitschriftenjournalismus, den großen Online-Journalismus, weil es ganz verschiedene Metiers sind, in denen diese beiden Formate operieren. Die anzeigenfinanzierte sind große Redaktionen, die sich auch dementsprechend finanzieren müssen. Das wäre mit den Publikumseinnahmen, die anderen Angebote hauptsächlich über Patreon oder Steady oder andere Plattformen bekommen, das wäre gar nicht möglich. Das heißt, man muss in diesen kleinen Einheiten operieren, damit das überhaupt tragfähig ist. Bedeutet, dass es ist wirklich nur eine Nische und es interessiert keinen. Zumindest im Report gab es mehrere Aussagen, dass da durchaus ein Bedarf immer noch ist. Und ich meine, manche von den Angeboten finanzieren sich, also die Macher finanzieren sich komplett über die Einnahmen und berichten auch von steigenden Abozahlen in den letzten Jahren. Und auch in den letzten Monaten. Also auch dafür gibt es einen Bedarf. Die Journalistinnen und Journalisten, die ich darüber befragt habe, sagen aber auch, das ist vor allem ein ergänzendes Angebot. Vielleicht auch so eine Form von Watchdog, obwohl das jetzt in den Interviews keiner explizit sagen wollte. Aber es wurde auch schon gesagt, dass Leute, die den Videospieljournalismus bei den publikumsfinanzierten Angeboten finden, dann auch schon so ein bisschen abgewöhnt sind von den Artikeln, die bei anzeigenfinanzierten Angeboten erscheinen. Und ja, da auch so ein bisschen den Anspruch vermissen. Das waren so Tendenzen, die auch im Report angeklungen sind. Also als Fazit, was auch im Report drin war, war einfach der Punkt, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist an diesen Angeboten, dass sie diesen Journalismus aber nicht ersetzen können, aber trotzdem dadurch, dass sie einfach auf dem Papier weniger Verbindungen zur Branche haben, ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dort unabhängiger zu berichten, weil man auf verschiedene Sachen, die wir angesprochen hatten, Testmuster, Werbeerlöse, nicht so angewiesen ist wie größere Angebote. Das war auch was prinzipiell bei den Interviews durchaus anerkannt wurde, egal von welcher Seite. Ja, und deswegen ist der Videospieljournalismus sehr, sehr ambivalent zu betrachten und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Zur Frage zur Unabhängigkeit gibt es aber durchaus noch Verbesserungspotenzial. Das ist in dem Report, denke ich, auch ganz rübergekommen, wenn man es sich einmal durchliest. Und genau, zum Abschluss möchte ich aber auch noch, wie immer, einen kleinen Text aus dem Report zu den publikumsfinanzierten Angeboten vorlesen, bevor wir dann in den Abschluss gehen. Viel Spaß! Publikumsfinanzierte Magazine berichten also in einem anderen Rhythmus und mit anderen Schwerpunkten über Videospiele als anzeigenfinanzierte Magazine. Das tun aber auch viele InfluencerInnen, die auf Plattformen wie YouTube oder Instagram ebenfalls in Eigenregie über Spiele sprechen. Der Unterschied: Die MacherInnen der publikumsfinanzierten Magazine Insert Moin, OK Cool, The Pod und Superlevel sehen sich selbst als JournalistInnen und haben Erfahrungen mit dem anzeigenfinanzierten Videospieljournalismus. Teilweise sind es auch Erfahrungen in diesen Redaktionen, die zu einer bewussten Abgrenzung von den großen Reichweitenmagazinen führen. Der Podgründer Jochen Gebauer, selbst ehemaliger Chefredakteur der GameStar, beschrieb die Arbeit bei einem solchen Magazin in einem Interview mit der Plattform Okay Cool als sehr fremdbestimmt. Zitat: Da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt nichts zum neuen Call of Duty. Das war ein Umfeld, in dem ich wohl nie so richtig glücklich gewesen wäre, weil diese Zwänge des Geschäftsmodells schon etwas die Kreativität einschränken. Nicht alles, was bei den publikumsfinanzierten Plattformen entsteht, ist jedoch gleich kulturkritischer Videospieljournalismus. Zitat: Es gibt Formate, wo 3 Stunden lang über ein Retro-Game geplaudert wird. Das hat mehr mit Nostalgie und dem Schwelgen in Erinnerungen zu tun als mit Journalismus, sagt die freie Journalistin Lara Kalbert. Die selbst wahrgenommene journalistische Verantwortung in der Berichterstattung zusammen mit der größeren Distanz zur Videospielbranche ermöglicht diesen publikumsfinanzierten Magazinen aber einen kritischeren und vielseitigeren Journalismus. Nicht immer, aber oft genug. Ja, und damit endet dieser Überblicks-Podcast Independence Play zum gleichnamigen Report. Wie ich es in den anderen Folgen und immer wieder erwähne, den ganzen Report, der auch ein bisschen ausführlicher ist mit konkreteren Beispielen, findet ihr immer in den Shownotes. Könnt ihr gerne bei Interesse lesen. Und hier war, wie gesagt, das Ziel, auch noch ein paar Hintergrundinfos zu liefern, ein paar Zusatzinfos. Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich in den Gesprächen sehr gefreut habe, dass die Leute sehr offen waren, auch Kritik wiederum kritisch geprüft haben, dass es auch durchaus ein Verständnis dafür gibt, welche Kompetenzen der Videospieljournalismus haben sollte, wo es vielleicht auch noch Mängel gibt, wo man sich verbessern kann. Also es hat da keiner in den Interviews gesagt, wir sind perfekt und der deutsche Videospieljournalismus ist schon am Zenit angekommen. Nee, es gibt viele Herausforderungen, das kam in den Interviews auch raus. Ich bin froh, dass ich diese Gespräche führen konnte und vielleicht auch euch einen Einblick geben könnte in diese Medienlandschaft und vielleicht auch, wenn man das nächste Mal einen Artikel liest zum Thema Videospieljournalismus, das im Hinterkopf hat und das auch ein bisschen besser einordnen kann. Ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer danke. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ich diese Recherche machen konnte. Und ich werde auch dem Thema in Zukunft mehr oder weniger treu bleiben, weil es ja was ist, was mich schon lange beschäftigt. Und genau, ich hoffe, die Frage, wie unabhängig ist der deutsche Videospieljournalismus, ein bisschen besser beantworten zu können. Ich denke, da gibt es noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil sich das wie viele Bereiche im Fachjournalismus noch in Entwicklung empfindet. Aber vielleicht kann der Report irgendwas zu der Aufarbeitung beitragen. Und das ist so die Hoffnung, mit der ich verbleibe. Und euch wünsche ich alles Gute. Macht's gut.